Also. So. Dann forderte er Aaron auf: Tritt an den Altar und bring dein Sündopfer und dein Brandopfer dar, damit deine Sünden und die des Volkes vergeben werden. Bring dann die Opfergaben des Volkes dar zur Vergebung ihrer Schuld, wie der Herr es befohlen hat. Plüschopfer. Oh. Uff. Hätte jetzt nicht mehr stecken. Okay, das haben wir lassen. So, mit dem Einstieg erkläre ich euch herzlich willkommen zu dieser Karfreitagspredigt. Genau. Ich möchte heute anschauen, was genau der Opferdienst im alten Israel mit dem Opfer, mit dem Tod von Jesus Christus zu tun hat. Genau. Opferdienst. Das ist etwas, das begegnet uns in der heutigen Welt eigentlich nur noch bei eingeborenen Völkern. Oder? Man nimmt, wie ich das jetzt vorgenommen habe, ein Lamm oder sonst irgendein Tier und man richtet es rituell her. Das kann passieren zum Dank, zum Lob oder zu Beschwichtigungszwecken von einem Geist oder von etwas Höherem, wie einem Gott. Früher war es gang und gäbe, dass man so Sachen gemacht hat. Jeder hat es gekannt, das Opfer. Es war die primäre Art und Weise, wie man mit einer Gottheit oder mit der höheren Macht konnte interagieren, nebst Beten. Und im alten Israel, oder respektive die Israeliten, wo sie mit Mose aus Ägypten rausgekommen sind, haben das auch gekannt. Ja, wo nachher Gott mit Israel einen Bund gemacht hat und sie zu seinem heiligen Volk gemacht hat, da war in diesem Bund auch Opferdienst enthalten. Der Opferdienst war nicht genau gleich, wie die umliegenden Völker dann zumal gekannt haben. Er hat sich ein bisschen abgehoben. So hat man zum Beispiel nicht Menschen opfern. Oder es hat auch nicht wie ein, sagen wir jetzt mal, ein Beschwichtigungsopfer gehabt, das man jetzt vielleicht gebraucht hat, für einen Gott mild oder gut gelaunt zu stimmen. Das hat es bei Gott nicht gegeben. Dort im Bund hat es dafür Sündopfer gegeben. Was ist ein Sündopfer? Früher, wenn Israelit das Gebot von Gott gebrochen hat, dann ist er zum Tempel gegangen, oder wo immer halt der Gott war, und hat dort ein Opfer dargebracht, ein Sündopfer. Den Gedanken vom Sündopfer kennen wir eigentlich heute auch noch, auch wenn wir es gar nicht so richtig merken. Oder wenn ich heutzutage das Gesetz breche, irgendwie auf der Autobahn schnell fahre, dann hat es eine Konsequenz. Dann habe ich einen Buß zu zahlen und vielleicht verliere ich auch noch den Führerschein, je nachdem. Im alten Israel, da, wenn ich jetzt halt Gottes Gesetz gebrochen habe, dann bin ich ihm ein Sündopfer bringen. Aber ein Sündopfer, das ist mehr als nur ein Buß in diesem Sinn. Es geht tiefer als das. Der ganze Opferdienst und vor allem auch die Sündopfer haben im Bund, von Gott, den Gott mit Israel gemacht hat, die Funktion gehabt, dass Frieden und Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch möglich ist. Es ist nämlich so, Mensch und Gott, die sind grundsätzlich voneinander getrennt. Das kommt davon, dass der Mensch sich immer wieder so verhält, wie es Gott nicht gut heissen kann. Ein Alltagsbeispiel. Der Max, der vom Beruf, der hat letzte Woche von seinem Chef irgendwie eine Aufgabe bekommen, die er bis heute hat müssen erledigen musste. Ihm ist immer wieder etwas dazwischen gekommen, wegen dem ist er nicht dazugekommen. Aber heute kommt jetzt tatsächlich der Chef auf ihn zu und fragt ihn: Max, hast du es gemacht? Und weil er einfach gut dasteht vor seinem Chef, sagt er: Ja, er hat es gemacht. Aber er lügt, für sich selber gut darzustellen. So, ja, kleine alltägliche Sachen, so kleine Lügen, bis hin zu grossen Sachen, Betrug, Diebstahl, Mord, so Sachen. All diese Sachen, die trennen uns von Gott. Weil Gott, der kann sich mit dem nicht vereinbaren. Er sagt: Mit dem was ich nichts zu tun habe. Ich nehme Abstand zu euch. Es gibt eine Trennung. Und es ist so, Gott ist gut und perfekt. Und er möchte auch eine gute und perfekte Welt. Und er möchte auch von uns Menschen, dass wir gut und perfekt leben. Und weil wir das ja nicht tun, ergibt sich das folgende Problem. Gott müsste uns für eine gute und perfekte Welt aufrechtzuerhalten, uns aus der Welt herausschaffen. Und hier kommen jetzt die Opfer ins Spiel. An diesen Gedanken knüpfen sie an. Gott will uns nicht aus der Welt schaffen. Er, der Schöpfer, will mit seinen Geschöpfen Gemeinschaft. Er will mit ihnen Beziehung haben. Und wegen dem schafft er die Möglichkeit von Sündopfer. Wie gesagt, wenn ich, Mensch, jetzt in Trennung von Gott lebe, oder jetzt als Israelit, wenn ich jetzt Gottes Gebot gebrochen habe, dann nehme ich ein Sündopfer, dann nehme ich ein Tier, gehe zum Priester oder zum Tempel, trete somit vor Gott, lege meine Hände symbolisch gesehen, oder symbolisch auf den Kopf vom Tier, über symbolisch wird nachher Trennung und meine Schuld von mir auf das Tier geladen. Und nachher wird das Tier rituell gemetzelt. Somit wird das Tier die Schuld und meine Trennung von Gott aus der Welt herausgeschaffen. Ich bleibe aber in der Welt, ich muss nicht gehen. Somit ist nachher eine Gemeinschaft mit Gott möglich. Auch wenn ich Mensch mich eigentlich nicht dementsprechend würde verhalten. Und obwohl der Opferdienst uns, modernen Schweizer, furchtbar makaber vorkommt, hat er uns zwei Sachen zu sagen. Erstens, habe ich das Bild mitgenommen von der Justitia, also Frau mit Schwert, Augenbinde und Waage. Die steht für Gerechtigkeit. Und das Erste, was uns der Opferdienst sagen will, ist, unsere bösen Taten, das, was wir falsch machen in unserem Leben, das lässt sich leider nicht mit guten Sachen abwägen. Wir Menschen haben häufig das Gefühl, eben Gott ist wie die Justitia hier, Waage. Auf der einen Waagschale ist unser Böse, auf der anderen Waagschale ist unser Gute. Und wir wollen abwägen. Aber das funktioniert bei Gott nicht. Der Opferdienst macht uns klar, wenn ich etwas Böses mache, dann muss ich ein Opfer bringen, für das es um mein Gute kommt. Ich kann nicht meine guten Taten auf die eine Waagschale legen und hoffen, dass es dann in die richtige Richtung kippt. Das ist bei unserem normalen schweizerischen Gerichtswesen genau gleich. Wenn ich vor Gericht bin, wegen, eben, weil ich jemanden betrogen habe, dann kann ich dem Richter noch lange erzählen, was ich sonst für einen guten Kerl bin und wie ich sonst ein gutes Leben führe. Das ist dem eigentlich recht egal. Ich werde verurteilt für das, was ich falsch gemacht habe. Und so ist es so bei Gott. Wenn ich vor Gott im Gericht bin, dann kann ich nicht einfach abwägen. Ich will in diesem Zeitpunkt einfach, dass mir vergeben ist, dass ich Frieden und Gemeinschaft mit Gott habe. Wegen dem, das Bild von Justitia, das stimmt nicht. Obwohl wir Menschen das immer wieder gerne hätten. Und das Zweite, was uns der Opferdienst sagen will, ist, Gott will Versöhnung mit uns Menschen. Ihm ist nichts daran gelegen, wie ein Mensch einfach stirbt. Er will, dass der Mensch umkehrt. Er will, dass wir unsere Fehler eingestehen. Das, was wir falsch gemacht haben. Wir lesen. Doch ich, Gott, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe. Mir macht es keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst die alten Wege. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Gott hat keine Freude am Strafen, wie es viele Leute heutzutage manchmal meinen. Er will, dass wir schuldig stehen. Aber schuldig stehen, das ist schwierig. Niemand von uns macht es gern. Das muss ich eigentlich euch nicht sagen, das kennt jeder. Niemand tut sich gern entschuldigen. Aber es ist essentiell, dass wir das tun. Weil ich, Mensch, der eigentlich gern eine Beziehung habe mit meinen Mitmenschen und mit Gott, will die Beziehungen aufrechterhalten bleiben, dann muss ich die Fehler, die mir passieren, eingestehen. Weil wenn ich, sagen wir es mal, wenn ich jetzt verheiratet wäre, meiner Frau nie würde meine Fehler eingestehen. Sie würde mir gegenüber sehr verbittert werden mit der Zeit. Oder? Das funktioniert nicht. Beziehung geht zu Bruch mit Menschen und mit Gott, wenn wir unsere Fehler nicht eingestehen. Eine Geschichte dazu. Als ich in der Schule war, 1. bis 6. Klasse, in der Primarschule, da hatte ich mit einem meiner Schulkollegen furchtbar Kritz. Wir haben uns wirklich nicht gern gehabt und wir haben uns das regelmäßig zu spüren gegeben. Nach der Schule sind wir unsere separaten Wege gegangen und es ist ein bisschen Gras drüber gewachsen, könnte man dem so sagen. Aber mir ist nach der Schule bewusst worden, dass ich Jude für diese Feindschaft eigentlich getragen habe. Das war wegen mir so. Zumindest am Anfang so. Und ich habe gefunden, also, ja, und mir ist nachher aufgefallen, dass ich mich eigentlich wegen dem müsste bei ihm entschuldigen müsste. Jetzt, mir sind 100'000 gute Gründe in den Sinn gekommen, warum ich das nicht sollte. Mir ist in den Sinn gekommen, ja, John, es ist peinlich. Ja, John, es ist ein Kindheitsstreit. Es ist einfach, vergiss es, Gras zu überwachsen, lass sein. Genau. Aber ich habe auch feststellen, dass es mich das Ganze belastet hat, so genau es mir vor ist gekommen. Genau. Ich habe mich dann aufraffen, mit ihm entschuldigen und es ist dann gut gekommen. Aber ich möchte heute darauf fokussieren, auf das, was es bei mir gemacht hat. Als ich Schuld bekannt habe, hat es mir im Fall gut getan. Es befreit, Schuld einzugestehen. Sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Das denkt man gar nicht so daran, wenn man daran denkt, dass man eigentlich Schuld bekennen muss. Es tut uns gut, es tut unseren Beziehungen gut. Es ist ein schwieriger Schritt, aber es ist unheimlich wichtig. Für Menschen und für Gott. Und im Alten Testament mussten sich die Israeliten immer und immer wieder bei Gott entschuldigen. Sie haben immer wieder Fehler gemacht. Eigentlich, wenn ich es ein bisschen provokant sagen darf, hat sich das Alte Testament in drei Schritten, die sich immer wieder wiederholen, zusammenfassen. Erstens, Gott gibt den Menschen Gebot, wie sie leben sollen. Zwei, der Mensch bricht die Gebot. Drei, der Mensch braucht die Versöhnung mit Gott und geht das an. Diese drei Schritte, immer wieder und immer wieder. Gott vergibt sehr geduldig. Er ist ein Gott, der reich an Gnade ist. Aber nach einer Weile hat sich bei den Israeliten etwas hineingeschlichen. Und wir Menschen haben alle die Tendenz zu dem. Es ist nämlich so, dass nach einer Weile sie äußerlich gesagt haben, es tut mir leid. Äußerlich haben sie Vergebung gesucht, aber innerlich hat es bei ihnen nicht gestimmt. Bei den Israeliten hat es konkret so ausgesehen, dass sie immer wieder Gott Opfer gebracht haben. Immer wieder Berge von Opfer, Berge von Opfer. Aber innerlich haben sie sich nicht ändern. Was das macht mit einer Beziehung, das könnt ihr euch vielleicht denken. Wenn jemand euch schon mal Entschuldigung gesagt hat und ihr genau gewusst habt, hey, du meinst es nicht ernst. Eine geheuchelte Entschuldigung, die macht eine Beziehung noch mehr zu Brüche, als sie vorher war. Und so war es bei den Israeliten auch so. Äußerlich haben sie Front an, sie haben Opfer gebracht, aber innerlich wollten sie sich nicht ändern. Wir lesen da dazu. Der Herr fragt, was soll ich mit euren vielen Opfern anfangen? Ich habe genug von euren Schafböcken und von dem Fett eurer Mastkälber. Das Blut eurer Opfertiere ist mir zuwider, sei es von Stieren, Ziegenböcken oder Lämmern. Ihr kommt zum Tempel und wollt dort in meine Gegenwart treten, doch in Wirklichkeit zertrampelt ihr nur meinen Vorhof. Hat irgendjemand das von euch verlangt? Hört endlich mit diesen nutzlosen Opfern auf. Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Ihr feiert bei Neumond und Sabbat. Ihr kommt zu den Gottesdiensten und den jährlichen Festen zusammen, aber ich verabscheue diese, weil ihr an euren Sünden festhaltet. Diese Leute wollten sich nicht ändern. Und so haben die Opfer, die sie äußerlich gebracht haben, ihnen innerlich nicht gebracht. Sie sind innerlich von Gott getrennt geblieben. Das ist ja so, weil Gott ist nicht käuflich. Du kannst ja nicht mit einem Opfer kaufen. Und nachher hast du Gemeinschaft mit ihm, nachher ist alles um happy. Nein, so funktioniert es nicht. Gott ist Beziehung wichtig, nicht das Opfer in erster Linie. Das können wir im Folgenden entnehmen. Dir geht es nicht um Schlachtopfer und andere Gaben. Du verlangst keine Brandopfer und Sündopfer von mir, sondern offene Ohren hast du mir gegeben, um auf dich zu hören und dir zu gehorchen. Wow. Ein Mensch, der auf Gott hört und das tut, was er sagt. An dem hat Gott Freude. Und solche, also ein Opfer von diesem Mensch, die sind Gott eine Freude. Die nimmt er an. Die bringen Gemeinschaft mit Gott. Ich habe jetzt recht lange über die Opfer geredet im Alten, also vom Alten Testament. Aber ich möchte noch heute einen Blick auf die Gemeinschaft werfen, die Opfer gebracht haben. Und ich muss euch sagen, es lässt zu wünschen übrig. Warum? Es ist nämlich so, oder? Denn zumal war Gott sehr fest im Tempel präsent. Oder Gott ist eigentlich überall. Aber dort im Tempel, dort konnten die Leute in seine Gegenwart treten. Dort hat sein Volk in seine Gegenwart treten. Aber die einzigen Leute, die wirklich im heiligen Bereich von diesem Tempel dürfen, lang sein, waren die Priester. Also nur eine sehr kleine Portion vom Volk eigentlich. Und was noch dazu kommt, ist das ins Allerheiligste, das ist sozusagen das Herz vom Tempel, dort, wo Gott am meisten sozusagen ist gegenwärtig war. Dort hat nur der Hohepriester, also eine einzige Person, einmal im Jahr her dürfen. Nämlich am Versöhnungstag, am Yom Kippur. Also könnte man es eigentlich auch so sagen, nur einmal im Jahr hat jemand wirklich ganz nach zu Gott her dürfen. Stellt euch eins vor, ihr, die unter euch, die in einer Beziehung seid, wenn ihr eure Frau, euren Mann, nur einmal im Jahr würdet sehen. Es ist nicht so eine Beziehung, wo man würde sagen, das ist das Wahre. Nein, es lässt wirklich zu wünschen übrig. Gott behaltet die Menschen, also vor allem mit dem normalen Volk, kannst du ein bisschen auf Abstand, könnte man meinen. Und wir lesen im Neuen Testament dazu das Folgende. Das Gesetz des alten Bundes war lediglich ein matter Abglanz und Vorgeschmack all dessen, was Gott für uns bereithält. Es brachte uns noch nicht in eine enge Gemeinschaft mit Gott. Denn die Opfer der alten Ordnung konnten keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Jahr für Jahr musste man erneut Opfer bringen. Niemand hätte mehr ein Opfer gebracht, wenn alle schon nach dem ersten Mal von ihren Sünden gereinigt worden wären. Dann hätte ja auch die Schuld ihre Gewissen nicht länger belastet. Stattdessen werden sie durch diese Opfer Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Sünden und ihre Schuld erinnert. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann uns unmöglich von unseren Sünden befreien. Der Text, der redet davon, dass die Tieropfer, die können nicht eine tiefe Gemeinschaft mit Gott herstellen. Sie können das nicht, ja, weil ein Tieropfer, das ist nicht der passende Stellvertreter für die Strafe des Menschen. Ein Tier hat nicht den Wert, dass es ein Mensch vom Tod, sozusagen, die Strafe, die ihm noch zusteht, freikaufen kann. Das funktioniert nicht. Wenn Gemeinschaft, also Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, so möglich sein, dann muss es anders. Dann muss ein besseres Opfer her. Eins, das der Mensch wirklich freikaufen kann. Eins, das wirklich Stellvertreter für ihn sein kann. Und in der Bibel, da lesen wir genau von so einem Opfer. Am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er: Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Hier wird klar gesagt, dass Jesus ein Opfer im Sinn vom Opferdienst ist. Und nicht irgendein normales 0815 Opfer. Nein, es ist das Opfer, das die Sünde der ganzen Welt fortnehmen soll. Wie bitte soll es das machen? Wie kann Jesus sein Leben so viel Wert haben, dass es für so viel Scheissdreck zahlen kann? Excuse, wenn ich es so sage. Wir lesen weiter.
Er hat sein Leben lang keine Sünde getan. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Ihr wisst, er ist erschienen, damit er die Sünden hinwegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Die beiden Bibelverse, die sagen uns das Folgende. Erstens, Jesus hat nie Scheissdreck gebaut. Er ist sündlos. Im Gegensatz zu mir. Zweitens, Jesus, in ihm ist keine Sünde. Das soll so viel heissen wie, also das ist eine theologische Aussage, und die heisst so viel wie, Sünde ist Jesus wesensfremd. Wesensfremd. Das könnte man vielleicht so erklären. Eine Mutter, die gerade ein Kind auf die Welt gebracht hat, dieser Frau, deren wäre es wesensfremd, dem Kind etwas anzutun. Die Mutter, die liebt ihr Kind. Und sie kann dem doch nicht etwas antun. Und das ist vielleicht ein Vergleich, wie Jesus, das Böse, wesensfremd ist. Er kann das nicht tun. Jesus ist also rein. Und rein, ich sage jetzt hier rein, weil eben das Böse, das befleckt ihn nicht. Er ist tadellos, wenn man das so darf sagen. Wir heute kennen ja immer noch den Ausdruck, wenn jemand Unrecht tut, der hat den Dreck am Stecken. Jesus hat keinen Dreck am Stecken, er ist rein. Aber wie genau kann er das denn sein überhaupt? Oder? Jeder von uns hat hier mal Scheissdreck drin gebaut. Ich glaube, es kennt von euch, wenn ihr sagt, er hat es nicht gemacht. Das wissen wir. Wir sagen regelmässig von uns selber, ja, keiner ist perfekt. Ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt. Und dann kommen wir uns doch ein bisschen besser mit unseren Fehlern vor. Weil wir alle hier ja Fehler haben. Aber Jesus hat das nicht. Und das führt uns etwas ganz Wichtiges vor Augen. Jesus hat Gemeinschaft mit Gott. Weil, oder unser Unrecht, also der Scheissdreck, den wir bauen, der trennt uns ja von Gott, haben wir ja vorher festgestellt. Und jetzt hat Jesus kein Unrecht. Dann hat er Gemeinschaft mit Gott. Was ist die Aussage von der Bibel, dass der Gemeinschaft mit Gott hatte, oder hat, sein Leben als Opfer für uns hergegeben hat, wo ihre Trennung mit Gott leben, für das wir einen Weg zu Gott haben. Für das der Weg zu Gott frei ist. Dass wir keine Gemeinschaft haben. Das ist das, was Jesus Opfer tut. Aber wie genau kann er überhaupt perfekt sein? Oder wie gesagt, wir haben alle unsere Fehler. Und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges. Jesus ist nicht ein normaler Mensch. Wir wissen ja alle hier, dass in der Weihnachtsgeschichte die Maria nicht vom Josef schwanger wird und nachher wegen dem das Christkind gebären. Nein, sie wird durch ein Wunder von Gott schwanger. Jesus ist Gottes eigener Sohn. Er kommt von Gott. Er hat die göttliche Natur in sich. Die perfekte Natur. Nicht irgendwie eine fehlerhafte, menschliche. Wegen dem kann er ein perfektes Leben leben. Oder kann das tun, was ich nicht konnte. Und jetzt wird auch wirklich klar, wie dass Jesus überhaupt für so viel Sünde zahlen kann, weil er Gottes Sohn ist. Oder sein Leben im Vergleich zu mir hat unmesslich viel Wert. Weil wenn mein Leben überhaupt einen Wert haben soll, und eben, es ist ein fehlerhaftes Leben, dann hat sein Leben, das perfekt ist, unermesslichen Wert. Das Leben von Gottes eigenem Sohn hat unvergleichbar. Also der Wert ist unvergleichbar, kannst du nicht darstellen. Und wegen dem kann er für so viel zahlen. Und weil Jesus, er ist, wie gesagt, hat die göttliche Natur in ihm. Er ist seinem Vater im Himmel ähnlich. Wegen dem kann er das Folgende sagen. Jesus antwortete: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, er kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Jesus und Gott, die sind gleich. Und es ist unglaublich, was für eine Beziehung Jesus Opfer uns eröffnet, uns ermöglicht. Oder wir lesen die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die Tieropfer, die haben keine wirkliche Beziehung ermöglicht. Das Opfer Jesus ermöglicht, dass ich ein Familienmitglied von Gott werde. Das ist doch ein rechter Sprung, würde ich sagen. Wenn ich das Opfer von Jesus Christus annehme, dann bin ich ein Kind von Gott. Das ist unglaublich. Ich habe Gott zum Vater. Und wenn wir uns das Ganze überlegen, dann fällt uns ein Riesenhenne mega 20 Jahre. Gott gibt seinen eigenen Sohn, für das ich sein Sohn werden kann. Für das ich in seine Familie darf eintreten. Das ist die Gemeinschaft, die er sich wünscht. Mit jedem von uns. Das ist ganz und gar unglaublich, was Gott das gekostet hat. Wer gibt seinen eigenen Sohn her? Ich weiß nicht, wie es bei euch steht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das checken könnte, wie viel es Gott wirklich gekostet hat. Nur jemand, der selber Kinder hat, kann nachvollziehen, wie schmerzhaft und wie einschneidend ein Verlust von seinem eigenen Sohn, von der eigenen Tochter ist. Ein Kind, das ist einem unglaublich viel wert. Und Gott, der Vater, gibt seinen Sohn, der einzige, wahr und perfekt, her für mich. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Eine Geschichte aus dem älteren England, wo Gottes Liebe für mich gut darstellt, ist die folgende. Das ist eine wahre Geschichte. Ein Bahnwärter geht mit seinem Sohn am Abend auf die Arbeit. Es ist noch die Zeit, wo man die Gleise oder respektive die Weichen beim Gleis von Hand noch umstellen muss. Wegen dem muss er auch noch später zusammen arbeiten. Er geht mit seinem Sohn auf die Arbeit. Und der Abend verläuft eigentlich ganz normal. Bis ein Zug eigentlich ganz normal gemäss Terminplan in den Bahnhof hineinfahren will. Und der Bahnwärter merkt, dass auf dem gleichen Gleis, in der entgegengesetzten Richtung, ein Schnellzug kommt anzufahren. Die beiden Züge, die sind auf einem Kollisionskurs. Und zwar in einem Händetempo. Wenn einer dort etwas unternimmt, dann kollidieren die beiden Züge und viele Leute kommen um. Jetzt, er geht zu der Weiche und will die gerade umstellen, für dass er den einen Zug auf ein Abstellgleis umleiten kann. Aber wenn er es machen, sieht er, wie sein eigener Sohn auf dem Gleis im Spielen ist. Er hat nicht die Zeit, den Sohn vom Gleis zu nehmen. Er kann nur den Entscheid fällen, ob er den Zug kollidieren lassen oder will er den Endzug auf das Gleis umleiten. Und ja, lässt er sozusagen seinen Sohn überrollen. Hat er seinen Sohn lieber oder hat er die Menschen im Zug lieber? Er hat sich das heute überlegen und hat nachher die Weiche gestellt. Und er musste zuschauen, wie der Zug seinen eigenen Sohn überrollt. Er hat seinen Sohn hergegeben für die Menschen in diesem Zug. Und das Gleiche hat Gott, der Vater, mit seinem Sohn Jesus Christus für uns da. Er hat so eine Liebe in sich für uns, dass er sein Liebster gibt. Er sieht in mir und in dir einen wertvollen Sohn, eine wertvolle Tochter. Und ist ihm einfach alles wert. Wegen dem schickt er seinen Sohn auf die Erde, nagelt ihn mit unserer Schuld und nagelt ihn mit unserer Schuld ans Kreuz. Das ist ohne Vergleich. Ich möchte gerne zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, für deine Bereitschaft, Opfer zu bringen. Du hast dir alles kosten, die Beziehung mit uns. Und ich danke dir auch dafür. Ich danke dir, dass du uns rettest vor uns selber. Dass unsere Taten uns nicht mehr von dir müssen trennen. Ich danke dir, dass du bei uns dabei bist. Dass du unser Vater bist. Dass du uns nicht fern bist. Ja, ich lege dir hier alle Leute her. Ich danke dir für jedes Einzelne, für jedes Kind von dir, für jeden Sohn, für jede Tochter hier. Wir werden gross machen und mit den folgenden Liedern, mit dem Abendmahl, das wir jetzt nehmen dürfen. Danke dir und ich preise dich. Amen.